Pro Horse Talk.
Horsemanship bedeutet für mich eine gute Beziehung zwischen Mensch und Pferd, zwischen Pferd und Mensch. Und dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, uns in diese Tiere hineinzuversetzen. Empathisch und mit Wissen, um ihnen das bestmöglichste Leben in unser Obhut bieten zu können.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Dr. Vivian Gabor. Hallo Vivian.
Hallo Linda.
So, im ersten Teil ging es ja schon so generell um deinen Weg und auch, was ist denn das Pferd für ein Tier? Und ich hatte gedacht, wir machen jetzt weiter. Du kennst es ja bestimmt. Also ich finde es richtig und man hört es auch oft, dass es im Pferdetraining um Respekt und Vertrauen geht. Mhm. Und ich finde auch beides wichtig, weil Respekt, das ist ein 600-Kilo-Tier, das darf dich nicht über den Haufen laufen. Mhm. Aber Vertrauen, weil es ist ein Tier, was wir motivieren wollen, dass es mit uns arbeitet und was sie super motivieren lässt. Einfach vielleicht, was wiegt deine Meinung dazu?
Also Respekt und Vertrauen, genau, das sind ja Wörter, die man ganz oft und so, wo man schon denkt, ja, ja, wissen wir, ja, aber was steckt da wirklich dahinter? Und ich finde das ganz richtig, was du sagst, dass das Pferd uns gegenüber Respekt und Vertrauen hat, aber andererseits auch wir dem Pferd gegenüber Respekt zollen und Vertrauen in dieses Tier haben und dass so eine gegenseitige Sache ist, die wir tatsächlich aufbauen dürfen. Also das ist ja nicht von Anfang an in der ersten Begegnung so gegeben, sondern da können ja auch Schritte dazu, die man sich dann auch bewusst werden darf. Ne? Wie kann überhaupt ein Pferd einem Menschen vertrauen und diesem aber auch Respekt zollen und wir auch gegenüber diesem Wesen? Ne?
Ja. Ja. Mhm. Ja. Dann auch im ersten Teil kam ja sofort wo es um diese Konzentrationsspanne von Pferden ging. Wir arbeiten gerade unsere Jungen, die bereiten wir vor zum Anreiten und die sind wirklich viel auf der Weide und haben viel nicht mit uns zu tun. Also die werden auch wirklich wenig gehandelt, werden von Weide zu Weide geführt, sehen den Hufschmied. Also relativ robust im positiven Sinne, was ich gut finde, finde ich besser wie zu viel mit Jungpferden gemacht und zu viel im Kreis gelaufen. Aber ich sage immer meinen Mädels, also unseren Azubis, die müssen lernen zu lernen.
Ja, das ist ein wissenschaftlicher Begriff, lernen zu lernen. Und das ist bei Pferden erwiesen, so wie bei anderen Säugetieren auch. Das heißt, umso mehr, man kann das sich, wenn man so ins Gehirn reinguckt, man sagt neuronal, sich vorstellen, also was zwischen diesen Neuronen passiert ist. Ich sage immer, wenn man einen Trampelpfad hat, wird der irgendwann, wenn er benutzt wird, zu einem Feldweg, irgendwann wird das eine Straße, irgendwann wird das zur Autobahn. Das heißt, die Reize, die könnte man sich vorstellen, wenn wir da lang gehen, ja, auf den Wegen, sind dann irgendwann die Reize, die quasi auf diesen neuronalen Bahnen benutzt werden oder diese Bahnen werden benutzt und irgendwann wird das immer schneller in diese Reizweiterleitung. Also der Feldweg wird zur Autobahn. Andersrum kann das aber auch passieren, wenn das nicht mehr benutzt wird, dann renaturiert sich das sozusagen wieder zum Trampelpfad. Also, und so das passiert im Gehirn. Und deswegen Lernspuren, die genutzt werden, werden immer besser ausgebaut. Und gegenüber uns Menschen natürlich auch. Also wenn wir Routinen einbauen, was nicht heißt, dass das irgendwann langweilig werden darf, das Training. Natürlich immer gespickt mit Abwechslung, je nach Pferdetyp auch wieder. Aber Routinen oder Wiederholungen und immer wieder das Pferd vor Herausforderungen stellen, auch in neuen Situationen seines bisher Gelerntes anzuwenden. Dadurch lernen sie zu lernen. Und umso besser ein Pferd im Training ist, umso besser kann es auch neue Dinge dazulernen. Und das bedeutet gar nicht jetzt unbedingt nur das menschliche Training, sondern wenn ein Pferd lernt, irgendwann Boxentüren zu öffnen, dann kann es das irgendwann auch besser. Also alles, was dem Pferd begegnet und es dazulernt, wird seine Lernspur verfestigen sozusagen.
Schönes Bild mit dem Weg und der Autobahn. Zum Beispiel, also ich mache mal so kleine Praxisbeispiele, wo du gerne drauf eingehen kannst. Zum Beispiel, wir üben rückwärts mit einem Pferd. Egal, ob jetzt vom Boden oder vom Sattel aus. Da sage ich meinen Girls immer, oder generell, ich gebe ja auch viel Kurse und Unterricht, wenn wir etwas Neues tun, tun wir das in 3-4-maliger Wiederholung mit kurzer Pause dazwischen. Zum Beispiel, ich übe rückwärts gehen, das heißt, ich stehe mit meinem Pferd, frage es, ob es rückwärts geht. Es geht 1-2 Schritte rückwärts und bekommt eine Pause. Dann bleibe ich stehen, atme einmal durch, mach das nochmal. Das mache ich dann 3-4 Mal, immer mit positivem Feedback, wenn es richtig war. Weil viele machen das ja, die gehen rückwärts, galoppieren eine Runde, traben eine Runde, halten an, gehen nochmal rückwärts. Aber dann ist es ja eine neue Übung. Also verstehst du, was ich meine, so vom Denkansatz?
Genau, also ich würde auch, wie du sagst, einen gewissen Plan immer dahinter. Also wir Menschen, nicht nur wenn wir ausgebildete Trainer sind, sondern jeder Mensch ist ja quasi der Trainer für sein Pferd, der Psychologe und der Besitzer und der Freund und was weiß ich. Wir sind so vieles für unsere Pferde. Aber als Trainer und Psychologen und Lernanleiter müssen wir uns schon so ein bisschen einen Plan machen. So wie du sagst, also jedes, was wir neu erlernen wollen, darf auch, genauso würde ich es auch machen, ein paar Mal wiederholt werden, bis so dieser beste Outcome kommt. Auch, dass man merkt, oh, das war gerade durchlässig. Das, was wir auch schon ja vorhin besprochen haben, dieses, wie viel gebe ich rein, wie viel kommt raus. Natürlich muss das nicht sofort bei den ersten Malen durchlässig sein, sondern es geht darum, diese Spur ja erstmal, diese Lernspur erstmal zu setzen, diesen Weg erstmal zu zeigen, was ist das Richtige und Schritt für Schritt. Aber doch so von so eine kleine Verbesserung fast schon vom ersten zum zweiten, zum dritten Mal, zum vierten Mal und dann, ja, super. Und dann macht man eine Pause und die Pause kann ja auch, wie du sagst, auch mit was anderem gefüllt werden. Ne? Locker gehen, mal eine Runde traben. Aber dass wir uns bewusst werden, wie funktioniert eigentlich Lernen? Weil das erwarten wir ja die ganze Zeit von unseren Pferden. Und wir sind diejenigen, die uns dieses Wissen aneignen können, diesen Plan im Kopf zumindest erstellen können. Okay, was muss ich jetzt tun, damit mein Pferd, aha, das erstmal positiv abspeichert, okay, jetzt mache ich wieder eine Pause. Und dann, wenn das in dieser Einheit auch das Ziel ist, am Rückwärts zu arbeiten, würde ich das an mehreren Stellen in dieser Einheit wieder wiederholen, ja? Mhm. Und dann ist es vielleicht am nächsten Tag oder 2 Tage lang auch mal gut. Je nach Übung. Und je nachdem, wie das Pferd auch physisch gefordert wird durch die jeweilige Übung. Ne? Kognitiv wird es gefordert, also vom Geist, aber auch physisch. Und tut das diesem Pferd, also fällt es rückwärts genau diesem Pferd gerade aus irgendwelchen anatomischen Gründen auch schwerer als einem anderen, müssen wir natürlich auch gucken, wie oft macht Wiederholung Sinn, so dass es das Pferd ein gutes Gefühl gibt und für uns. Und das ist das Gefühl, was wir auch durch Erfahrung erst entwickeln müssen. Ah, wann war denn das rückwärts gut? Und weil sonst kann natürlich sein, wenn das Pferd, ich sage mal, auch Praxisbeispiel, es geht rückwärts und am Schluss schert es einmal mit der Hinterhand aus und dann passiert es zweimal, dann denkt, ach so, die Pause gibt's, wenn ich hinten den Hintern am Schluss einmal rumdrehe. Pferde lernen so unglaublich gut. Es gibt tatsächlich ein kleines Beispiel aus der Forschung, das wir in unserem Biostudium hatten. Da konnten wir, haben wir mit Ratten Dinge beigebracht. Ratten sind unglaublich intelligente Tiere. Und die waren in so einem Kästchen und durften quasi immer mit den Pfötchen drücken, damit sie so ein Zuckerpellet bekommen. Eine dieser Ratten hat halt zufällig gelernt, wenn ich mit dem Hinterbeinchen auf diese Hebel drücke, dann gibt's ein Zuckerpellet. Und dann haben alle das immer mit ihrem Pfötchen gemacht und das eine Rattentierchen hat das mit dem Hinterbein gemacht, weil es dachte, ja, so klappt's doch. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, wann geben wir auch, zum ich Moment geben wir Pause und Belohnung, weil das Pferd genau diesen Moment abspeichern wird in der Wiederholung.
Ja, ich sage immer so schön, falsche ignorieren, richtige belohnen. Ne? Gerade Jungpferde bieten ja oft sehr das Falsche ein, wo dann viele Reiter extrem drauf eingehen. Aber eigentlich muss man ja, hatten wir gerade zum Beispiel Hinterhandwendung. Das Jungpferd sollte erstmal einen Schritt kreuzen. Das ist erstmal hinten losgelaufen. Wir haben einfach weitergemacht, bis vorne der Schritt kam und haben dann aufgehört. Wir haben gar nicht die Hinterhand korrigiert, weil das war ja gar nicht die Frage, die ich gestellt habe. Und da sind so viele Leute, die dann auf das Falsche eingehen, anstatt an dem eigentlich ein richtigen Bild festzuhalten.
Ja. Wie du sagst, das sind Bilder, die man ja im Kopf hat, was passieren soll. Das ist ein Gefühl, auch von dieser, wie gesagt, Durchlässigkeit, das passieren soll. Und da ist der Moment, genau da hören wir auf. Und genauso sehe ich das auch. Das ist, wenn ich jetzt in meinen Kursen für die Verhaltenstrainer bieten wir, sagen wir auch immer, ein Teil ist natürlich Verladetraining, weil das für ganz viele Menschen und Pferde eben schwierig ist. Und in dem Modul, wo wir das machen, passiert genau das öfter mal bei den Teilnehmerinnen, die das Pferd schert so am Hänger aus und sage ich, nee, denk weiter ins Vorwärts, dieser eine Schritt im Vorwärts, weil wenn du auf was anderes eingehst, lernt das Pferd auch ganz schnell, ich kann auch von der Übung ein bisschen ablenken und dann korrigieren wir nur noch die Hinterhand und das, was ich eigentlich nicht möchte, und zwar reingehen, das wird gar nicht mehr gesprochen. Also da können sie ganz schnell lernen, den Umweg zum Thema zu machen. Und, und wie du sagst, dieses Zielbild, dieses Zielgefühl, was für einen Moment will ich haben, das, manchmal braucht man nur ein paar Sekunden länger in diesem eigenen Fokus auch zu bleiben. Und das Pferd probiert, das macht Trial and Error sozusagen. Und irgendwann kommt der Moment, zack. Und wenn wir den ein paar Mal hintereinander bekommen, dann ist eigentlich die Lernspur schon gelegt. Und es wird sicher, wenn man das richtig macht, schon am Anfang dann gleich die Vorhand rüberkreuzen, weil es sagt, ey, cool, da kriege ich doch eine Pause. Also mache ich doch gleich das.
Genau. Dann gibt es natürlich Trainingssysteme auf verschiedene Arten. Grob unterteilt gibt es das Trainingssystem, das Pferd motivieren und belohnen, wenn es was richtig macht. Und ihr andere System, was wir nicht vertiefen wollen, ist das Pferd zu korrigieren, im schlimmsten Fall sogar zu strafen, was natürlich der falsche Weg ist. Wie belohnst du deine Pferde und wie bringst du deinen Schülern bei, die Pferde zu belohnen? Wie sieht das konkret aus?
Also erstmal erkläre ich in meinen Kursen erstmal, was bedeutet Belohnung. Und wir haben ja auch schon über diese operante Konditionierung gesprochen und da genau greift ja die Verstärkung, positive, negative Verstärkung. Und ich erkläre auch immer wieder und ich werde nicht müde, das zu erklären, dass positiv nicht gut und negativ nicht schlecht heißt, sondern positiv ist eine Addition, also wir geben etwas hinzu und negativ ist eine Subtraktion, wir entnehmen etwas, um ein Verhalten zu fördern in der Verstärkung. Und das würde ich, und das bedeutet, wir motivieren das Pferd, ein Verhalten öfter, also verstärkt zu zeigen, indem wir etwas hinzugeben oder etwas entnehmen. Und das sind die Prinzipien, auch mit denen ich arbeite. Ich gebe etwas hinzu als Belohnung, wie, das kann ein Lobwort sein, das kann auch mal ein Anfassen sein, wenn das Pferd das überhaupt mag, Widerriss zum Beispiel. Das kann auch mal eine Futterbelohnung sein, das kommt immer drauf an, auf den Moment. Das ist oft Raum, den ich hinzugebe, indem ich mal einen Schritt zurückgehe, wenn das Pferd vom Boden was gut gemacht hat. Das ist ja auch ein Nachgeben von Hand und Reiterbein, ist ja auch eine gewisse Form von Raum geben, ist das Nachgeben. Aber ich verstärke auch negativ, indem ich Fokus entnehme, Energie rausnehme, Tonus aus meinem Körper rausnehme, also entspanne. Das sind alles laut Lerntheorie negative Verstärker. Das heißt, ich entnehme was während der Übung schon. Also wenn ich jetzt von unten, ich würde wollen, dass das Pferd seitwärts weicht, ich fokussiere auf den Rumpf, so auf den Bauch, wo das Reiterbein liegen würde, da gucke ich hin, da gehe ich mal ein bisschen in eine Grundspannung, vielleicht berühre ich auch ein bisschen mit der Gerte, aber versuche das alles eher körperlich zu senden, das Pferd macht das, geht seitwärts und währenddessen gehe ich schon von meiner prozentualen Anspannung, wenn das jetzt vielleicht 60% ist, vielleicht schon auf eine 40 zurück und es geht trotzdem weiter, das heißt, es bekommt schon seinen positiven Effekt, in dem Fall die negative Verstärkung, während es das seitwärts macht und quasi die Lektion wird belohnt und nicht nur die Pause danach. Ja, also ich kombiniere dann, indem auch Raum entsteht oder auch mal eine Entspannung hinzukommt, positive und negative Verstärkung. Und das fördert, und das wissen wir eben auch aus der Wissenschaft, die Motivation, dieses Verhalten wieder zu zeigen. Genau, und ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang wäre noch, dass halt dass wir Menschen verstehen, was genau für dieses Pferd jetzt belohnt ist. Weil es gibt ja Pferde, die stehen gerne und sind belohnt, sagen, jo, mach ich Pause, stehe ich. Meine Dressurstute, wenn ich die stehen lasse, sagt die, ich muss jetzt was machen, dann fängt die schon an zu piaffieren, dann sage ich, nee, dich belohne ich, indem ich locker Schritt an langen Zügel mal eine halbe Minute, nur kurz mal so zum Entspannen, dann darf sie auch wieder was machen. Also das sind ganz unterschiedliche Typen und da greifen Belohnungen ja auch ganz unterschiedlich. Und darauf muss ich natürlich achten, je nach Pferd, was ich da so vor mir habe.
Genau, und das finde ich sehr wichtig, dass die Leute wirklich wissen, wie kann ich mein Pferd motivieren, wie kann ich dem Pferd Feedback geben. So der Klassiker, ich gehe in die Wolte, stelle das Pferd durchs Genick, dann kann ich ja in der Wolte schon, indem ich einfach nur die Hand öffne oder eine Handbreit vortue, schon Feedback geben, das war gut. Und dann zum Beispiel auf dem Weg zur nächsten Wolte noch mehr Zügel geben. Und was ich leider wenig sehe und wo ich groß appelliere, Annele, ich habe gerade einen Podcast mit Gerd Heuschmann gehört und der hatte irgendwie einen Klassischausbilder und die reiten auch an der Schnalle, nennen die das, sprich am durchhängenden Zügel, was wir Westernreiter ja relativ viel tun. Und da würde ich mir öfter mehr wünschen zu sehen, dass sie auch im Trab und im Galopp mal eine Pause von der Hand bekommen. Das machen viele nicht. Viele reiten, reiten, reiten und machen eine Schrittpause oder eine Stehpause. Aber wenig Reiter, also ich persönlich arbeite auf dem Galoppzirkel, stelle das Pferd durch, Stellung, Biegung, was auch immer gerade Arbeitsphase ist. Und dann gebe ich dem den Zügel hin, galoppiere ganze Bahn eine Runde und gehe auf den anderen Zirkel, gehe wieder in die Arbeitsphase oder galoppiere mal eine ganze Runde am langen Zügel. Das gleiche im Trab und auch im Leichttrab und auch mal im Aussitzen. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass den Pferden auch mal immer wieder diese Ruhe im Maul kommt. Also nicht immer nur Signale senden, 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 ja, sondern wirklich auch mal in der Bewegung, damit das Pferd durchlässig wird, den Takt hält und freudig geht, mal ohne Hand unabhängig zu reiten.
Ja, komplett. Und das ist für mich auch nichts, was mit einer Reitweise zu tun hat. Ich piaffiere meine Stute am hingegebenen Zügel. Also die ist aber trotzdem in der Selbsthaltung. Das habe ich natürlich vorher so geformt, dass sie, sonst kann sie auch die Piaffe nicht machen, da braucht sie eine Grundspannung. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich halten muss oder einen Druck aufhalten muss, sondern die Motivation, genau wie du sagst, entsteht ja während die Übung einfach dem Pferd schon einen belohnenden Effekt gibt. Und das darf auch eine anstrengende Übung sein. Das ist ja ein Training. Und irgendwann ist der sportliche Mensch auch in der Übung, fühlt er sich wohl. Das heißt ja nicht, dass die Übung immer Stress bedeuten muss. Im Gegenteil. Sondern der Muskel, der kann ja nur arbeiten, indem er quasi durchlässig und losgelassen an- und entspannt. Sogar während des Galopps, während der Piaffe, während des Spins, also egal, was wir machen. Und kognitiv, also nochmal um auf das Lernverhalten anzusprechen, braucht, auch damit diese Lernspur sich festigt, braucht es die Pause. Und da braucht es auch nach ein paar Sekunden schon mal dieses Nachgeben. Und man kann ja trotzdem in der Spannung bleiben. Das heißt nicht, dass man, okay, ein fliegender Wechsel war gut und jetzt sofort stillstehen und dann wieder und wieder stillstehen, sondern genau, da kann der Galopp oder der lockere Trab eben auch die Pause sein oder nach dem Wechsel eben die nachgebende Hand, aber auch der nachgebende Körper des Menschen. Und dies zu timen, also dieses Timing zu bekommen, braucht halt echt Übung und Erfahrung auch vom Reiter. Und das, finde ich, kann man natürlich auch gut vom Boden üben. Also, dass man immer seine eigene, ich sag, Schnelligkeit, ohne Hektik zu meinen, sondern Pferde sind unglaublich schnelle Reagierer. Und genauso schnell müssen wir ihnen auch in dem Moment eine Belohnung geben, während der Übung noch. Und das darf geübt werden. Dieses Timing, diese Schnelligkeit, das zu merken, zu fühlen und selber darauf zu reagieren, darf echt oft geübt werden. Ich spreche da gerne mal von 10.000 Mal, bis man Experte ist, darf man da eine Aktion in sich auch selber üben. Und das kann man halt schön vom Boden, weil man einfach die Reaktion vom Pferd gut sieht, weil man sich selber selber natürlich nicht sieht, aber wenn man sich mal ein Handy hinstellt oder eine Kamera, dann kann man genau simultan auch Anspannung, Entspannung, Fokus, Bewegung im Pferd und Menschen gleichzeitig sehen. Und wenn man da so ein bisschen selber Beobachter wird von sich selbst, dann kann man auch selber ganz toll weiterkommen auch.
Genau, dieses Handvor hatte ich heute noch mit einer Schülerin, die ist über eine Stange super getrabt, also der ist drüber getrabt, ist reingekommen, der trabt noch einmal drüber, wenn er dicht dran kommt, Hand vor, durchparieren, Schrittpause. Dann ist sie drüber getrabt und dann hätte ich mir gewünscht, sie macht die Hand vor, um dem Pferd sofort zu signalisieren, das war gut, und pariert dann ohne Hand durch. Das ist dann die ganz große Belohnung, kleine Belohnung, große Belohnung. Sie hat aber reflexartig, gar nicht böse, aber sie hat super reflektiert, ist drüber geritten, hat das Pferd aufgenommen und dann durchpariert. Das heißt, das Pferd hat es nicht als positiv empfunden. Ne? Hätte sie sofort nach dem Hindernis die Hand vorgetan, hätte das Pferd schon die Idee bekommen, das war anscheinend gut. Und dann im Schritt, das war wirklich super. Weil dieses Unbewusste, und da ist auch mein Appell an alle Leute, da bin ich aber auch ein Western-Girl, weg von der Hand kommen. Wie oft ziehen die Leute vorne und sie wissen nicht, warum, und das Pferd auch nicht. Also reflektiert euch mal selber, wenn das Pferd was gut macht, gebt ihm einfach mal die Hand vor und überlegt dann, ob er durchpariert oder es nochmal macht. Aber sofort erstmal sagen, das war schon gut. Und das sieht man wenig, finde ich.
Da gebe ich dir komplett recht, und das würde ich mir auch sehr wünschen. Und tatsächlich gibt es da auch einen bisschen psychologischen Hintergrund, warum der Mensch immer seine Hand nutzt. Denn das ist tatsächlich unsere Errungenschaft der Evolution, ist, dass wir unsere Hände so benutzen können. Das sind ja unglaublich filigrane Werkzeuge. Das heißt, wir versuchen auch alles über die Hände, also ganz vieles über die Hände zu lösen. Und das wird uns manchmal ein bisschen zum Verhängnis, wie du es gerade beschrieben hast. Man will gern schnell was über die Hand lösen. Und davon eigentlich reflexartig wegzukommen, das braucht auch wiederum Körperübung. Also zu sagen, okay, ich denke über den ganzen Körper oder versuche über den ganzen Körper mit dem Pferd zu arbeiten und versuche nicht als erstes oft die Hand zu nutzen. Aber das ist tatsächlich in uns Menschen so ein reflektorischer Ablauf, und den dürfen wir auch bewusst, ne, also auch da eine Veränderung braucht da auch Wiederholung, zu sagen, okay, wie du gerade beschrieben hast, nach der Stange eben die Hand vorgeben, dass das fast eher der Reflex wird und das Durchparieren nachher natürlich über den Körper passiert und nicht über die Hand. Aber das ist tatsächlich erklärbar, warum das leider uns manchmal ein bisschen schwer fällt. Aber würde ich mir genauso wünschen. Mhm.
Ja, finde ich ein schönes Bild von dir, weil ich glaube, also am meisten ist unser menschliches Problem, dass der Kopf zu viel denkt. Mhm. Und dann kommt wahrscheinlich die Hand, wie du gerade gesagt hast, als zweites, weil die sehr viel macht, ne? Und dann bei den Reitern generell auch dieses hohe Muskeltonus, sich zusammenziehen, nach vorne lehnen. Und generell empfinde ich es so, dass die meisten Reiter einen Kontrollwahn haben. Die denken, ich lasse das Pferd lang, ich habe keine Kontrolle mehr, dann wird's gefährlich. Mhm. Was auch zum Teil nicht ganz unberechtigt ist.
Ja.
Aber da sind wir wieder bei der Durchlässigkeit. Das kann nicht die Lösung sein, dass ich ganz halt 500 Kilo in der Hand habe, ganz halt das Pferd den Druck im Maul. Muss erstmal durchlässig und entspannt sein, bevor ich vielleicht sogar aufsteige. Ne?
Ja. Und loslassen, genauso wie du sagst, Losgelassenheit heißt für mich natürlich in der Pferdeausbildung haben wir da natürlich eine Definition, was ist Losgelassenheit beim Pferd, aber ich finde, das gehört auch zu uns, loslassen können, und das hat was mit dem Zügel zu tun, das hat was mit dem Bodenarbeitsseil zu tun, das hat was mit der eigenen Körperspannung zu tun, also Kontrolle kommt nicht durchs Festhalten, das wissen wir an der Hundeleine, das wissen wir in der Partnerschaft, das wissen wir beim Pferd. Umso mehr wir festhalten, umso mehr wird sich derjenige oder dasjenige, was festgehalten wird, versuchen, wenn er die Möglichkeit hat, eigentlich rauszukommen aus dieser Klammer, ja. Und ja, verstehe, ich kann auch Menschen verstehen, die ängstlich sind und so, aber dann vielleicht zwei Schritte zurück und zu gucken, okay, wie können wir wieder souverän dem Pferd gegenüber werden? Wie kann das Pferd souveräner werden? Das, was wir schon hatten. Was brauchen wir noch für Ausbildungsstep davor? Um das Pferd wirklich durch ein Lockerlassen, durch ein Loslassen eigentlich in Rahmung zu bringen. Und ob das der Slack im Westernreiten ist oder nachher der Halsring oder am Dressurzügel genauso nur ein Überstreichen oder was so gemacht wird, alles sollte nachher eigentlich am Halsring möglich sein. Ja, und ob ich das Piaffe, den Spin, die Speed Control, was auch immer, da finde ich, zeigt sich, okay, sind wir noch abhängig von diesem Druck vorne im Pferdemaul als Kontrolle oder kommt die Kontrolle wirklich durch die Kommunikation zwischen diesen zwei Körpern? Und das geht, aber das ist halt ein Ausbildungsweg bis dahin.
Ja, da haben wir gleich mal nächstes Thema. Positive und negative Körperspannung.
Mhm. Ja, wow. Also, wir hatten das so ein bisschen vorhin schon mal so erwähnt mit Emotionen. Also es gibt's ja jetzt, also wir können jetzt über Menschen sprechen oder über Pferde und es gibt bei beiden sicherlich grundsätzlich Entspannung und Spannung. Und es gibt das Ganze natürlich verpaart mit Emotionen. Also wenn ich jetzt eine hohe Anspannung in mir habe, ich glaube, wir sind ähnliche Typen. Wir haben, glaube ich, eine hohe Grundspannung. Ja, okay. Und die könnte man jetzt als natürlich negativ aus Versehen nutzen, wenn da jetzt eine Emotion dazu kommt, dann neige ich tatsächlich dazu, wenn ich jetzt emotional werde, dann fahre ich manchmal auch so, also eher bei Menschen passiert mir das dann leider, kann ich manchmal diese Spannung gar nicht mehr so abschalten. So, das heißt, ich muss immer üben, mich wieder zu entspannen. Und das, dann helfen mir die Pferde total, weil da bin ich es so täglich gewohnt, das auch zu üben und zu machen. Im Zwischenmenschlichen muss ich da immer bewusst natürlich mit umgehen. Das heißt, diese Grundspannung oder die Energie, die man in sich hat, die kann man ganz positiv nutzen und muss halt immer gucken, kann ich das neutral in eine höhere Spannung und in eine niedrigere setzen? Oder kommt da Angst, Wut, Frust, Ärger dazu und dann ist das nicht mehr kontrollierbar. Mhm. Und andererseits gibt es natürlich auch die Entspannung, die man positiv, also Menschen wie wir auch immer mal üben darf, aber auch andere, und das ist auch häufig, dass ich sagen kann, Mensch, deine Entspannung ist super und jetzt versuch mal ein bisschen in die Grundspannung zu kommen. Dann kann nämlich eine Entspannung ganz positiv, aber auch manchmal für ein Pferd uninformativ sein oder sogar nicht so gesehen werden, wenn man zu wenig in die Energie kommen kann. Also jeder ist gut so wie er ist und jeder darf so ein bisschen den Gegenpol, der einem noch so ein bisschen schwerfällt, immer mal wieder einüben für sich selbst. Und dann natürlich dann auch in Bezug zum Pferd. Und genauso wären Pferdetypen ja auch. Also wir brauchen für einen guten Muskelaufbau einen Tonus im Muskel, eine positive Anspannung und Entspannung wieder des Muskels. Sonst wächst er nicht. Das ist eine muskelphysiologische Sache. Das heißt, wir können nicht nur mit Entspannung Trainieren, das wäre, wenn wir wollen einen Marathon laufen und setzen uns einfach nur aufs Sofa mit dem 60er Puls und denken, nach 3 Monaten können wir Marathon, Sprint und was, sondern nein, Training bedeutet, die Grenzen des Körpers und auch der mentalen Fähigkeit zu erweitern. Hatten wir ja vorhin schon immer mal wieder einen Muskel an- und entzuspannen, den Geist an- und entzuspannen. Und ja, und ich glaube, dass es eben viel damit zu tun hat, wie wir Spannung und Entspannung nutzen und ob das eine negative Emotion dazu kommt, dann wäre es eben nicht so gut.
Genau. Ich sage immer, also die drei A's sind mir extrem wichtig, auch zum Beispiel beim Longieren mit Kappzaum, wie abschnauben, abstrecken und abkauen. Vielleicht kannst du noch was aus der wissenschaftlichen Seite dazu sagen?
Das, im Prinzip ist das ja ein Wechsel zwischen Sympathikus und Parasympathikus immer. Also das vegetative Nervensystem hat ja diese zwei, ja, Hauptstränge, wenn wir so wollen. Der Sympathikus ist immer der, der in der Grundspannung ist, der grundsätzlich dann irgendwann zum Fluchtnerv wird, indem er Adrenalin und Cortisol ins Tier, auch in uns Menschen reinpumpt. Und der Parasympathikus ist so der Ruhe- und Verdauungsnerv. Und wenn der Wechsel stattfindet, was immer im Training auch so ein bisschen kommt, dann fangen sie an zu speicheln und zu kauen. Und eben auch die Dehnung nach der Grundspannung wieder in die Dehnung. Also das Wechselspiel, weder nur in dem einen noch in dem anderen zu bleiben, ist, glaube ich, das ist dieses Training. Und nach der Entspannung auch wieder in die Grundspannung zu kommen. Nicht in den komplett Adrenalin-Cortisol-Modus, weil das irgendwann Überforderung ist, aber. Und da kommen wir vielleicht, komme ich selber schon zu so einem kleinen Thema, das ist Stress. Stress ist per se nicht immer gleich negativ, sondern den Körper und den Geist unter Herausforderung in einen sogenannten Eustress zu versetzen. Und das braucht ein bisschen Adrenalin, das braucht auch mal ein bisschen eine Wallung im Körper. Das hilft uns, die Grenzen zu erweitern. Und deswegen ist dieser Wechsel, und wenn du sagtest, genau dieses Abschnauben, Abkauen, Abstrecken, das brauchen wir, um danach wieder in die Grundspannung zu kommen, um Muskel und Geist ja wachsen zu lassen.
Ja, auch da sieht man ja, also gerade im Freizeitreiterbereich und auch bei Jungpferden, sage ich immer, die müssen locker flockig vorwärts laufen. Das heißt, die brauchen mehr Schwung. Also die wollen dann schon langsam mit tiefem Kopf und Übergänge mit tiefem Kopf. Wo soll's das Pferd dann herholen? Das hat keine Grundkraft, das hat keine Balance. Dann wird nach vorne gezogen und gestört oder auf der Bremse gestanden und ganz hat aber getrieben. Und da finde ich auch wirklich Schlüsselwort Balance, oder?
Balance also Balance zwischen Anspannung und Entspannung könnte man so als Balanceakt bezeichnen und auch wie viel braucht welches Pferd von was, hatten wir ja auch schon. Aber auch Balance rein körperlich durch Kraft, genau. Und Kraft kann langsam, also ein gutes, langsames, gute, langsame Gangart entsteht durch aufgebaute Kraft und nicht durch Bremsen, genau. Und das bedarf sowohl körperlicher als auch mentaler Schritte. Der Körper muss lernen, der Geist muss das lernen. Und dann wird es einfacher. Und irgendwann können sie gesetzt galoppieren und trotzdem noch den Rumpf tragen. Und also, aber genau, manchmal werden vielleicht ein paar Schritte gerne übersprungen vom Menschen. Weil man natürlich sieht, auch Mensch, der kann das schon und oh, ich möchte auch dahin oder da ist auch Ehrgeiz, was auch okay ist bei Menschen dabei. Aber ja, man kann meistens nicht abkürzen. Also es gibt schon Schritte, die wir durchlaufen dürfen, müssen, in Anführungsstrichen, mit uns und wir selber und mit dem Pferd, um an Ziele zu kommen. Also da ist auch, so wie wir es in den Trainerausbildungen lernen, wie ich es aber auch bei meinen Trainern weitergebe, da gehört auch ein Trainingsplan dazu, der auch sich Ziele setzt. Das sind nah, mittelfristige und Fernziele. Die kann sich jeder mit seinem Pferd mal bewusst machen. Was ist mein Fernziel? Damit fängt man meistens an. Oh, ich möchte entspannt ins Gelände, was ein hohes Ziel ist, mit gesundem Pferd entspannt ins Gelände zu gehen. Oder ein Turnier, eine Messe, wie auch immer. Und was sind die Teilschritte? Und kann ich als nächstes an kleinen Zielen erreichen, die irgendwann zu diesem Fernziel führen. Und das macht ja nicht nur für uns Trainer Sinn, sich das aufzubauen, sondern auch mit dem Menschen, mit dem Besitzer, mit der Besitzerin zu sprechen. Guck mal, das sind die Schritte Und was toll ist, man kann auch bei den Schritten dann irgendwann abhaken, bei den Zielen und sagen, guck mal, das haben wir schon geschafft. Das haben wir in den letzten Wochen schon geschafft und wir sind dem großen Ziel ein ganzes Stück näher. Das schafft auch Motivation beim Menschen, wenn man in so, ja, in gewissen Trainingsplänen, in gewissen Zielen und Schritten denkt.
Ja, Skalierbarkeit schaffen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich ausgesprochen habe. Aber tatsächlich, also ich gebe ja auch viele Kurse. Da sind vom Freizeitreiter, den ich richtig angaloppieren kann und zollhändig reite, zum jemand, der auf LK1-Niveau DM reitet und auch erfolgreich mitreitet. Alles, was ich total toll finde. Ich finde es immer toll, wenn jemand lernen möchte. Und ich mache aber mit allen am Anfang Basics. Natürlich mit dem DM-Reiter einhändig schon im Trab und Galopp, mit dem Freizeitreiter noch im Schritt. Und es fällt dir immer auf die Füße. Die Leute wollen Schritte überspringen, gehen aufs Turnier und haben dann diese furchtbaren Erlebnisse. Weil sie aber auch in echtem Unterbewusstsein wissen, dass sie nicht ready sind. Aber sie gucken dann und wollen. Und da ist wirklich immer vom Leichten zum Schweren. Ne? Langsam erklären, falsche ignorieren, vom Leichten zum Schweren. Wenn man es im Schritt nicht kann, muss man es nicht im Trab machen. Ne? Das sind so Sachen, da braucht man, glaube ich, echt viel Selbstreflexion und Geduld. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie lang dieser Weg ist.
Ja, und was gebe ich dir komplett recht. Ich meine, so geht es einem ja selber manchmal irgendwie auch, wenn man denkt, ah, okay, bei dem und dem Trainer, der hat das und das noch nicht gezeigt. Ach Mensch, probiere ich auch mal. Und so. Nee, da darf ich auch meine Schritte erstmal bis dahin gehen. Ne? Also auch selber so im professionellen Bereich jetzt, finde ich, darf man sich das auch immer wieder sagen und reflektieren. Und was aber schön ist, finde ich, bei diesen, dass dann doch so viel mehr einem geschenkt wird bei diesen kleinen Schritten. Also diese Bewusstwerdung von, ah, was mache ich eigentlich gerade mit meinem Körper, mit meinem Signal, was macht das Pferd gerade? Und ich finde, durch dieses schrittweise und auch Verlangsamen des Prozesses wird einem viel mehr manchmal geschenkt, als man für möglich hält. Und das tatsächlich, ohne das zu wollen, dann Dinge schneller passieren, als man denkt. Ich sage das immer so beim Anreiten. Ich fange die Jungpferde immer erstmal im Raunpen, dann an der Seilarbeit und so weiter an. Ich reite auch im Raunpen ganz gern an, weil ich nicht möchte, dass, also bei mir hält da kein anderer fest, sondern die Pferde wissen mit gesenktem Kopf an der Aufstiegshilfe, alles ist entspannt, mal drauf. Also ich habe da meine Abläufe und ich habe mal irgendjemand gesagt, war auch auf einem Seminar für eine Versicherung war das eigentlich, habe ich gesagt, das ist sicher, weil ich meine Abläufe mache und ohne dass ich es will, schaffe ich es in weniger Einheiten, entspannt auf diesem Pferd zu sitzen, als also weil ich jeden Schritt sehr bewusst mit dem Pferd im Lernen und in der Physis mache und dann schenken sie einem manchmal sozusagen Bonus ein paar Schritte dazu. Also das finde ich auch bemerkenswert und also das ist so meine Erfahrung, dass wenn man das wirklich so auskostet, welchen Schritt mache ich jetzt und da lasse ich mir Zeit und mache mir selber nicht den Druck, dass ich das in so und so viel Einheiten, Tagen, Wochen das erste Mal drauf sitze oder so, sondern ich mache diesen Schritt ganz bewusst und will, dass das Ergebnis so ist, dass das Pferd und ich beide zufrieden sind und es verstanden haben und dieses Ergebnis fühlen. Und dann kann ich das nächste Mal vielleicht schon die erste Schrittrunde reiten. Ohne dass das quasi mein Ziel ist. Also, weißt du, was ich meine? Also, man überspringt aus Versehen was, aber weil man sich auf den einzelnen Schritt eingelassen hat.
Genau, also es geht nicht nach Zeit, sondern es geht daran, was das Pferd anbietet und man hat so seine Stufen und die geht man nacheinander und wenn es ein super Tag ist, kann man ja auch 2, 3 Stufen vielleicht sogar an einem Tag gehen, wo es gar nicht geplant war. Mhm. Aber durch unser Stufensystem, was, glaube ich, jeder gute Trainer hat, kann man auch ganz klar eine Stufe zurückgehen, wenn ich merke, das klappt. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach das. Viele Reiter müssen Struktur lernen, vom Leichten zum Schweren und es ihrem Pferd vermitteln über ihre Hilfen, weil sie sind der Trainer von ihrem Pferd, auch wenn sie keine Profis sind. Aber wenn du auf deinem Pferd sitzt, bist du der Trainer von deinem Pferd. Ne?
Ja.
Genau, und dann habe ich hier noch Routine stehen, weil Routinen sind ja extrem wichtig.
Ja, Routinen, das wissen wir aus der Lernforschung, sind das Gehirn spart sozusagen Energie und schüttet Dopamin aus, wenn wir in Routinen sind. Und also das können wir jetzt positiv wie auch negativ sehen. Das heißt, wenn wir positive Routinen aufbauen, die wir gerne immer wieder abrufen können, dann erleichtert das uns und dem Pferd allein vom Gehirn, dass das einfacher wieder abläuft. Das kann natürlich auch passieren in Routinen, die nicht so gut sind. mental wie physisch, ne? Also es gibt natürlich auch motorisches Lernen. Wenn ein Pferd jetzt, sage ich mal, immer gelernt hat, was ich eingerollt zu laufen oder im Unterhals den Unterhals wegzustrecken und sagt, okay, das ist meine Routine, das mache ich so auf den und den Reiz, dann ist das super schwierig, das wieder umzuändern und braucht mehr Schichten, die das wieder überschreibt, als wenn ein Pferd oder ein Mensch gerade motorische Abläufe von Anfang an, ich sag mal, korrekt gelernt hat. Weil auch diese Routinen, der Körper und der Geist geht da gerne rein und sagt, nee, das mache ich, das spart mir Energie, gerade wenn ich im Stress bin. Ne, kennen wir auch, wenn wir, ich sag mal, Raucher sind, dann haben wir mehr Stress und rauchen noch mehr. Also es ist eine schlechte Routine. Und sich dessen bewusst zu werden, dass Routinen sehr bewusst auch gesetzt werden, gerade im Pferdetraining finde ich total wichtig. Aber auch, dass Routine auch mal wieder aufgebrochen werden kann, also durch Abwechslung. Weil wenn es nur Routine ist, ich habe viele Sicherheitskurse für Versicherungen gegeben im Umgang mit dem Pferd und die meisten Unfälle passieren bei routinierten Abläufen, also bei den Mitarbeitern auf einem Pferdehof zum Beispiel, weil Routine auch, weil es so nebenbei läuft und man nicht mehr aufmerksam wird auf Dinge, die sich dann plötzlich verändern. Und auch das können wir psychologisch natürlich ins Pferdetraining mit einbauen, dass Routinen Sicherheit geben und dass sie erstmal Energie sparen, aber dass eben auch jederzeit das Pferd und der Mensch aus einer Routine mal rauskommt und sagt, oh, heute machen wir was ein bisschen anders, damit wir flexibel in unserer Antwort bleiben, was Körper und Geist angeht. Ne? Also dann bleiben wir auch immer wach. Weil ich sage mal, immer auch die gleichen, sag ich mal, Schlangenlinien durch die ganze Bahn wechseln auf dem Hufschlag und so. Also immer das Gleiche zu reiten, lässt das, also ist zwar ein motorischer, einfacher Ablauf irgendwann für das Tier und für uns, aber manchmal sind wir da nicht mehr aufmerksam auf neue Reize und das wollen wir beim Pferd ja auch nicht.
Genau. Ja, gibt es zwei Beispiele. Also das klassische Schulpferd, was die Linien kennt. Und man kennt es ja von vielen, nicht so, aber man hört es ja öfters mal, dass die Schulpferde immer in die Mitte laufen, weil sie wissen, da wird abgestiegen. Ne? Oder das Pferd läuft immer zum Tor. Ne? Und das kann man ja genau umswitchen. Habe ich zum Beispiel ein Pferd, was Angst in einer Ecke hat, dann steige ich jeden Tag in dieser Ecke ab. Vielleicht findest du ja sogar irgendwann die Ecke gut. Ne? Oder umgekehrt auf dem Turnier, wenn ich auf dem Turnier bin. Also Punkt 1, da geht's ja schon los. Das Pferd ist vielleicht gewohnt, immer nur nachmittags geritten zu werden und am Turnier wird es morgens geritten. Also reitet auch mal morgens, gibt nicht immer nach dem Reiten das Futter, ne? Lasst uns mal eine halbe Stunde angebunden, davor oder danach. Also da muss man wirklich viel üben. Und ich finde zum Beispiel auf dem Turnier, was man oft sieht, dass die Leute, Pferd und Reiter, in Stress geraten und dann auf dem schlechten rumreiten. Ich würde es genau umgekehrt machen. Also ich reite die Pferde durch. Und wenn ich merke, die haben heute einen schwierigen Tag, es ist alles ein bisschen Reizüberflutung, die fühlen sich eher unselbstbewusst, dann mache ich am Ende nochmal was, was sie gut können, wo die Routine haben, wo du sagst, die schütten ja sogar positive Hormone auf, damit die einen positiven Abschluss haben. Und viele machen es genau vor der Prüfung falsch. Die reiten drauf rum, was nicht funktioniert, legen sich noch mit dem Pferd an. Das Pferd ist überhaupt nicht selbstbewusst, total verunsichert, sowieso, und muss dann da rein. Deswegen ist da immer mein Appell, dann schafft positive Erlebnisse, inwieweit es geht. Ne?
Und die sind ja zu Hause gesetzt worden, diese positiven Routinen. Und genau das ist, was ich immer sage, wenn Anfragen kommen, ja, da und da klappt das nicht, da hat mein Pferd, vertraut mir noch nicht, kriegt Angst im Gelände, sonst wo, und sage ich, ja, naja, dann ruf das ab, was eine positive Routine ist, und die ist zu Hause bitte geübt worden. Und das können vom Boden aus ganz, ich sage mal, Raumübungen dazu, die das Pferd auch aus diesem Freezing, also wenn die zum Beispiel, ne, die gehen jetzt, ich meine, ins Gelände an der Hand, wenn es ein Jungpferd ist und dann kommt das in so ein Freezing rein und also spannt sich an, sieht irgendwas und entweder kommt dann Fight or Flight, da muss man aufpassen. So, was können wir tun? In dem Moment muss aber vorher geübt worden sein, dass ich aus diesem Freezing, ich sage immer Anti-Freezing-Übungen mache, indem ich das Pferd seitwärts, Hinterhand, Vorhand mal ein bisschen kreuzen lasse, dass sozusagen der Körper aus der Spannung wieder in eine Durchlässigkeit, auch sogar Entspannung kommen kann. Und diese positive Routine kann man nur abrufen, wenn man sie vorher wirklich geübt hat. Und so ist es ja genauso auf dem Messe, Turnier, wenn wir was vorreiten oder Showreiten oder so, dann muss zu Hause eigentlich 100% sein, dass wir 80% noch auf der Show oder auf dem Turnier bekommen. Das heißt, das müssen wir zu Hause erstmal vorbereiten. Und dann können wir das nämlich ganz toll anwenden und werden selbst, wir haben vorhin auch von Souveränität in beiden Pferd und Mensch gesprochen. Das heißt, wenn ich diese Raumübungen, was nicht nur Sicherheit für mich, sondern auch wieder fürs Pferd gibt, wenn ich die, wenn ich senden kann, wenn ich dann über den Außenreiz quasi mich ein bisschen wichtiger machen kann, sage, hey, ich bin noch da, geh mal bitte 2 Schritte zurück oder 2 Schritte seitwärts. Ah, danke, entspann mich wieder und sag, guck mal, das haben wir alles zu Hause geübt, sowohl das Anspannen positiv, als auch das Entspannen. Und dann kommen die Pferde von der Aufmerksamkeit wieder zu mir und sie folgen wirklich energetisch wieder meiner Körperspannung und Entspannung. Aber bitte zu Hause üben, damit wir es wirklich abrufen können, wenn es mal kritischer wird. Das ist ja das, was du gerade eben beschrieben hast, eben auch auf dem Turnier.
Ja, da kennt man ja auch so den Klassiker. Es gibt ja Damen, die fangen immer an zu quatschen, wenn es schwierig wird. Und da weiß das Pferd, oh, jetzt geht's schon wieder los. Hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Deswegen, man kann ruhig mit den Pferden sprechen, bin ein großer Freund von Stimmsignalen. Aber auch da lernt das Pferd natürlich, okay, die fängt immer an zu quatschen, wenn hier irgendwie gruselig ist. Ne? Auf der anderen Seite mache ich das so, wenn die Pferde Angst haben, auch im Gelände oder so, dass die echt am Hals vorsichtig klopfe und dann auch mal feste, dass die sich mal wieder so ein bisschen spüren und eben nicht nur dieses Ding anstarren. Ne? Weil ich hatte eine Stute, die da Angst vor Rindern, der habe ich dann echt mal Leckerlis gegeben, aber die hat kein Leckerlis gefressen, die war gone. Ne? Also am Ende hat sie Leckerlis gefressen, aber die hat sich einfach gar nicht mehr gespürt. Ne? Aber kurze Frage. Stimmensignale. Du hast auch gesagt, du belohnst über Stimme.
Also Stimme als sekundärer Verstärker. Also Stimme muss erst klassisch konditioniert, zum Beispiel mit Entspannung, vielleicht mit dem Futterlob, mit Raum. Also Stimme macht, ja, also rein körperlich, was die Körperentspannung angeht, schon auf relativ natürliche Weise Sinn, wenn wir entspannen wollen. Aber ein Stimmkommando zu geben, das muss natürlich erstmal assoziiert werden mit irgendeiner Handlung, die dann belohnt wird. Also stimmliches Lob, finde ich, mache ich, glaube automatisch ganz viel, weil ich dabei fein, brav, so ausatme oder fein, prima. Also so eher so an, eher ein motivierendes fein, sage ich mal, oder ein beruhigendes fein. Und das hat ja direkt was mit der Körperspannung, also Körpersprache zu tun. Und ich gebe tatsächlich auch bei meinen Pferden, bei den Trainingspferden oder in Kursen, klar, da weiß ich ja gar nicht, wie die konditioniert sind, aber da sage ich den Besitzerinnen noch immer, ja, konditioniert ruhig mit Stimme, aber seid euch klar, das ist ein fremdes Pferd, was ihr mal in die Hand kriegt, das eben nicht kennt vielleicht dieses Stimmkommando. Also es wird ja eh immer gepaart mit der Körpersprache. Aber meinen Pferden habe ich tatsächlich, zum Beispiel in meiner Dressurstute, habe ich verschiedene Schnalzlaute für Passage und Piaf. Da habe ich für alle, auch Jungpferde, mache ich gern Zeit, sage ich für seitwärts, weil dann können sie das von unten. Und wenn ich die ersten Male auf dem Jungpferd sitze, können sie das bald, bin ich auch Freund von, bald einen Schenkel weichen, in den ersten Einheiten, damit sie weich werden vom Sattel aus. Und das kombiniere ich dann mit dem bekannten Stimmkommando und kommt das Bein natürlich dazu. Also es macht total Sinn, wenn wir es bewusst einsetzen und nicht, ich sag mal so, inflationär, also ständig was sagen, weil es ist wie ein Rauschen irgendwann. Das wird irgendwann ein wie wenn ein Radio läuft, das hört man irgendwann nicht mehr. Das ist tatsächlich ein Habituations-, also ein Gewöhnungseffekt des Gehirns. Dann ist man nicht mehr aufmerksam auf die Stimme, auch das Pferd nicht. Also die haben für mich schon, also Stimmkommandos oder Stimmlob hat immer eine Gepaartheit sozusagen mit dem körperlichen Signal oder der Körpersprache, dann macht das total Sinn, weil Pferde ganz viele Stimmkommandos auseinanderhalten können, klar.
Aber genau, das war nämlich meine Frage. Also das ist ja bei vielen Reitweisen leider verboten und ich finde es ein super Signal, weil das ist ja ein sehr sanftes Signal, wenn ich Jog sage oder Küsschen für Galopp oder whatever. Also viel sanfter geht's ja nicht, solange ich mein Pferd nicht anbrülle. Aber ein Pferd kann doch wirklich quasi, wenn man so möchte, jetzt mal ganz simpel gesagt, kann doch ein Pferd Vokabeln lernen. Oder?
Ja. Also Pferde können unglaublich viel Reize, man nennt das Diskriminationslernen, also das ist ein Unterscheidungslernen, was ich vorhin bei meinen Studien erwähnt habe, Muster können sie, und Kreuz, Kreis, Notenschlüssel, können sie alles unterscheiden, aber sie können auch ganz viele Töne unterscheiden, da gibt es auch Studien dazu, und natürlich auch Worte. Die kennen ja auch ihren Namen. Also wenn ich in meine Herde, da sind jetzt 13 drin, 6 davon sind meine und nicht immer sind sie gleich motiviert zu kommen, aber das merke ich schon deutlich. Je nachdem auch wie die Endung des Namens, Pablo, Lisi, ja, also das sind ja auch unterschiedliche Laute und die wissen ganz genau, wen ich anspreche. Also ihren Namen, aber auch genau unterschiedliche Kommandos. Und das macht, also für mich macht das total Sinn, weil es eine gute Hilfe ist, wenn sie bewusst eingesetzt wird.
Was machst du denn jetzt? Würde mich interessieren, was hast du für Schnalzsignale für Pia von Passage?
Ich habe, also das normale Schnalzen ist sozusagen für den Takt im, eher in die Passage. Und das ist so ein hohles,
ja,
ist die Piaffe bei mir, genau.
Weil ich habe jetzt seit Neuestem, mache ich so Klacken, immer wenn die Hinterbeine kreuzen sollen. Also Schenkel, Weichen, Traver, Rohrwehr, Traversale, Vorhandwendung, Seitenhand. Ja. Wir haben das ja mittlerweile in der Ranch Riding. Du kommst aus dem Ho, aus dem Rückwärts, sollst dann in den Turn, da schnalzen wir. Wenn du dann im Sidepass wieder schnallst, hatte ich ein paar Mal Probleme. Natürlich lege ich meinen Schenkel um, aber das soll ja sehr pronto gehen. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich denn den Pferden helfen? Deswegen habe ich mir jetzt ein anderes Klacken überlegt, für immer Hinterbeine kreuzen. Und es funktioniert tatsächlich ganz gut.
Ja.
Also da kann man den Pferden, deswegen, ich sage auch meinen Schülern, ist total egal, was ihr sagt, ihr müsst es nur immer gleich sagen. Ihr könnt auch Galopp zum Anhalten sagen, wenn ihr dem Pferd das beibringt, ne?
Genau. Ich sage auch immer, Bratwurst, Pommes kann rückwärts heißen, ne? Wenn man es denn beigebracht hat. Aber genau, also man müsste es halt für sein Pferd immer gleich machen. Bei uns als Trainern, und das sage ich dann immer in meiner Trainerausbildung, sage ich, ja, konditioniert euer eigenes Pferd, aber seid euch sicher, dass ihr Pferd an die Hand bekommt, auch wenn das so Fingersignale und so sind. Macht das nicht bei einem Hengst, der aggressiv mit der Hand ist. Der beißt euch den Finger ab, wenn ihr sagt, das soll rückwärts heißen. Also Bewusstsein, was man wirklich dem Pferd völlig zu Recht auch über ein Stimmkommando schnalzen. Ich habe immer, wenn falscher Galopp war, auch in der Freiarbeit und dann nachher unter dem Sattel, mache ich so ein Zischlaut, damit die wechseln, damit die nochmal korrigieren. Nee, also man kann ja unglaublich, gar nicht Wörter eben, sondern so ein Laute, ne? Und wichtig wäre halt nur, dass man sich bewusst ist, dass andere Pferde eben das nicht haben und das ist manchmal sogar im gegenteiligen Effekt. Ich habe eine Stute aus schlechter Haltung aufgenommen, wenn man schnalzt, wird die aggressiv. Weil die hat irgendwann eine schlechte Erfahrung, dass man auf der, sag ich mal, wirklich drauf saß und die wahrscheinlich mit der Gerte und sonst was bearbeitet hat und hat geschnalzt. Bei der darf man auf keinen Fall schnalzen. Also, dass man sich bewusst wird, dass diese Konditionierung, haben wir schon von gesprochen, dass das Assoziationen sind, die sie eben nicht aus der Natur haben, sondern von uns Menschen ganz oft. Und dass das unterschiedlich positiv und negativ assoziiert sein kann.
Ja, und dass man natürlich, es ist natürlich für uns Trainer immer einfachere Jungpferde zu bekommen, anstatt Pferde, die es falsch gelernt zu haben. Weil man sagt ja wirklich, man sieht es ja an Zuchtstunden. Wir haben Zuchtstunden, die sind DM und alles gelaufen, haben ein paar Fohlen. Und dann haben die mal ein Jahr kein Fohlen, dann reiten wir die so ein bisschen und laufen die nochmal im Schulbetrieb. Und diese Pferde, natürlich, body-technisch sind die nicht so in Shape, aber die können alles. Das ist so toll, nach 5 Jahren Babypause so eine Stute zu reiten. Das ist wie Knöpfchen drücken. Ne? Das finde ich so beeindruckend, dass ein Pferd nichts vergisst. Leider auch im negativen Bereich. Ne?
Ja, und das, wir können da auch aus der so Kommunikationsforschung uns ein, es gibt diese 5-zu-1-Regel auch in der Kommunikation, in der Beziehung und zu Menschen. Wenn man sagt, ich sage eine negative Sache zu dir, muss ich die mit 5 positiven wieder auf 0 bringen. Das heißt, auch bei uns ist die Wertigkeit von negativen Erlebnissen, Assoziationen sehr hoch. Und beim Pferd als Fluchttier ist es überlebenswichtig, dass sie sich negative Dinge merken, weil wenn sie nochmal da reingeraten, kann das ihr Leben kosten. Das heißt, eine ganz blöde Hängerfahrt, das ist ja so das typische Beispiel. Oder auch beim das Anreiten an sich, wenn das schief geht, einmal richtig. Oder bestimmte Situationen, wenn das einmal negativ verknüpft ist, brauchen wir viele, und ich würde da nicht von 5 sprechen, sondern von vielen, vielen positiven Schichten, um das Negative, diese negative Kerbe wieder auf glatt zu bringen. Und je nachdem, wie viel Emotion da noch dahinter war, also wenn wirklich eine Hilflosigkeit, Stress, Schmerz beim Pferd noch mit assoziiert war, dann kann das immer wieder sogar auftauchen, diese negative Verknüpfung. Und das muss uns bewusst sein, dass beim Pferd das einen ganz, ganz hohen Wert hat, wenn was negativ verknüpft ist. Und am besten, wie du sagst, hat man ein noch nicht trainiertes, junges Pferd und das sind die einfachsten, sage ich immer, ne? Aber gerade auch in meinem Bereich im Verhaltenstraining, es kommen natürlich dann Pferde, die haben schon viele ungute Sachen gelernt, weil sie gute Lerner sind. Sie haben sich ja nur versucht zu schützen. Aber das sind natürlich dann auch gefährliche Momente oder Assoziationen, die dann entstanden sind, wo das Pferd wirklich denkt, okay, ich muss mich sofort wehren, ich muss sofort aggressiv werden oder ich muss sofort abhauen. Das heißt, diese Lernkerben sind super, ja, einstudiert vom Pferd und da ist es, da braucht es ein super Timing, Gefühl, eine Unemotionalität auch. Ich muss da völlig neutral bleiben, sonst wird es gefährlich. Und das kann man aber auch durch Routine aufbauen, so eine Art daran zu gehen.
Ja, deswegen ist es toll, wenn Menschen den Pferden helfen wollen. Und gerade diese Pferde brauchen ja Hilfe. Weil das ist ja, also ich sage immer, steigen, bocken, Schweif. Ich mag überhaupt keinen Schweifschlagen. Es gibt natürlich Stuten, die haben es ja so ein bisschen angewöhnt. Aber wenn ich Verkaufsvideos bekomme, ich suche ja auch für Kunden Pferde, und da schlägt ein Wallach mit dem Schweif, bin ich schon, also der hat Stress oder der hat Schmerzen. Oder beides oder eine Schmerzerinnerung. Ne? Und deswegen, ich persönlich reite auch ohne Sperrhalfter, weil ich finde, das Pferd soll das Maul aufmachen, wenn es überfordert ist. Es soll mir das Feedback geben. Und deswegen muss man diese Zeichen, wenn ein Pferd ein Zeichen von Überforderung hat, ne, was Schweifschlagen, Kopf hochreißen, einfrieren, wegrennen, klappern, hatte ich jetzt im Kurs, oh, kann ich dann, oder knirschen, kann ich auch, also kenne ich so kaum, hat am zweiten Tag nicht mal geknirscht im Kurs. Also das sind ja alles so Zeichen, dem Pferd geht nicht gut. Und dann bringt es nichts, Schlaufzügel zu nehmen oder die schärferen Sporen, sondern das ist ein Symptom, man muss die Ursache finden, die Ursache beheben. Und ich finde es schön, wenn die Pferde das zeigen können und man sollte dem Pferd helfen. Und wenn man Mensch zu Pferd nicht zusammenpasst, das gibt es auch, zwei ängstliche Kombinationen, ängstlicher Reiter, ängstliches Pferd, dann kann diese ängstliche Person nicht diesem ängstlichen Pferd helfen. Dafür gibt es Profis und da appelliere ich an euch, geht zu dem Profi, sagt dem Profi, ihr wollt die Wahrheit hören und eben nicht ein Jahr Training reinstecken und dann heißt es, es funktioniert nicht. Und dann ist es auch legitim zu sagen, das Pferd passt nicht zu mir und es geht ihm woanders besser.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man zurück zu den Basics und vielleicht erstmal nochmal ein bisschen von vorne anfangen, ne?
Ja, genau wie du sagst. Also und ehrlich die Schritte zu gehen, was wir auch schon hatten, ne? Und was wir auch vorhin gesagt haben, die Basics, die einem aber dann so viel schenken. Und ich sage immer, diese paar Grundübungen vom Boden, die aber ihre Routine brauchen, um sie zu erlernen mit der eigenen Körperspannung, dem Raum und so weiter. Aber wenn diese Basics stehen, kann man dem Pferd in so vielen Situationen vom Boden schon mal aushelfen und tatsächlich sie aus Stress rausbringen. Aber immer wieder zurück, wie ist gerade die Kommunikation? Wie kann ich, wie du sagst, dem Pferd helfen? Weil es ist unsere Verantwortung, um uns um diese Tiere zu kümmern, das heißt präventiv, aber auch wenn es ihnen schlecht geht, da gibt es keinen wir dürfen, sondern das ist ein müssen, weil das schon das Tierschutzgesetz sagt. Und genauso muss man sich dann im Prinzip auch weiterbilden als Pferdehalter und Besitzer. Ob es schon, wie du auch sagst, ist es die richtige Kombination zwischen uns beiden, Mensch und Pferd? Bin ich noch körperlich, mental als Mensch dem noch nicht gewachsen? Das heißt ja nicht, dass man es nicht auch werden kann, aber bewusst zu sein, es braucht Schritte, es braucht Zeit, aber das schenkt uns, diese Zeit schenkt uns viel mehr als das, was wir eigentlich haben wollten. Und da, genau, würde ich auch immer appellieren, denkt nicht zu schnell, denkt nicht in Abkürzungen, genau, holt euch professionelle Hilfe. Jeder andere Sport geht man, jeder Jugendliche geht 2-3 Mal die Woche ins Fußballtraining mit Trainer. Ja, vielleicht kickt er auch mal so noch in der Freizeit. Aber das ist so begleitet von einem Trainer, dieser Sport. Andere Sportarten auch. Nur bei uns, ist es viel autodidaktisch, was man mit seinem Pferd macht. Und ab und zu geht man mal auf einen Kurs. Also wie viel Prozent wirklich regelmäßig Training beim Trainer nehmen. Und natürlich kommt es auch drauf an, was kann der Trainer einem bieten? Wie ist er selber ausgebildet? Wie viel Gefühl hat er? Da ist auch jeder gefragt, wirklich genau hinzugucken. Passt das für mich und das Pferd? Ne? Und wo kann ich mich an anderer Stelle immer wieder weiterbilden?
Ja, genau. Sehr schön. Du hast ja auch gesagt, du hast ja eine eigene Trainerausbildung. Wie kann man sich die vorstellen und für wen ist sowas?
Also ich habe vor 7 Jahren jetzt habe ich das Institut für Verhalten und Kommunikation gegründet, wo viele Dozenten aus Wissenschaft und Praxis lehren und wir bieten da den Pferdeverhaltenstrainer an. Und das ist sowohl für ambitionierte Pferdemenschen, die das in ihr Trainerdasein mit integrieren wollen, also einfach ihr wissen können, ihre Möglichkeiten erweitern wollen für einerseits natürlich Problemverhalten, aber auch für Basics, wirklich um dem Menschen noch mehr Basics der Körpersprache, des Lernverhaltens, Gesunderhaltung des Pferdes an die Hand zu geben. Viele machen das aber auch für sich als eigene Fortbildung und sagen, ey, ich möchte für mich und mein Pferd noch mehr Bausteine, was körperliche und mentale Gesundheit angeht, bekommen und natürlich in der Praxis. Also wir machen hier einiges an Praxiseinheiten bei uns vor Ort in Einbeck. Das ist ziemlich in der Mitte Deutschlands, Südniedersachsen. Und das geht auch nicht ohne Praxis, ohne die Teilnehmenden wirklich am Pferd zu schulen. Aber es ist viel auch, auch an Wissensmodulen drin, ne? Also das ist im Prinzip 15 Wissensmodule, die man sich von zu Hause angucken kann. Und wir treffen uns online einmal im Monat für Diskussions- und Fragerunden. Und dann treffen wir uns auf zwei große Module eben im Sommer bei uns. Mhm. Kleingruppen, bis zu 6 Leuten nehme ich nur noch. Natürlich mehrere Gruppen, aber in der Gruppe sind es nur 6 Leute, damit wir ganz praktisch viel am Pferd sind. Und das kann im Prinzip jeder Trainer integrieren oder jeder Privatmensch sozusagen. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt einem dieses fundierte Wissen halt mit. Ne? Manche kommen und sagen, Mensch, ich mache schon so viel mit dem Pferd, aber ich kann mir gar nicht manchmal erklären, warum es funktioniert oder warum manche Sachen noch nicht funktionieren. Mhm. Und das Schöne an dieser Pferdewissenschaft und an dieser Psychologie und dem Lernverhalten dahinter ist ja, das ist erklärbar. Das ist kein Hokuspokus, das ist erklärbar und wir können es nachbilden. Also wir können wirklich pferdegerecht und trainingstechnisch effizient lernen, das Pferd lernen lassen, wenn wir uns ein paar Dinge bewusst werden, uns, wie gesagt, Wissen aneignen und unser Gefühl immer weiter schulen. Und ich finde, ob das jetzt meine Ausbildung ist oder bei anderen Trainern, ich appelliere so an Fortbildung, an Dranbleiben, an sich da zu erweitern immer und die Möglichkeiten zu erweitern, weil das sind wir unseren Pferden schon auch schuldig, dass wir das Richtige dafür sie tun.
Ja, das stimmt. Ja, das war schon eigentlich ein gutes Abschlusswort, aber ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Mhm. Und zwar, Punkt 1, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
In einer schützenden Gruppe, wo ich Freunde habe, viel Auslauf und möglichst viel zu fressen.
Sehr schön. Und dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship bedeutet für mich eine gute Beziehung zwischen Mensch und Pferd, zwischen Pferd und Mensch. Und dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, uns in diese Tiere hineinzuversetzen. Empathisch und mit Wissen, um ihnen das bestmöglichste Leben in unserer Obhut bieten zu können.
Ja, sehr schön, super. Gut, ich würde sagen, perfect finish. Vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch. Vielen Dank.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.